In der letzten Septemberwoche hatten wir die Netzwerk-WG hier im Haus. Da haben wir mit jungen Leuten eine Woche lang hier gewohnt. Gegessen, geschlafen, gestritten, Geschirr abgespült oder auch nicht. Und hatten eine unglaublich gute Zeit. So viel Zeit zum Reden bis sehr spät in die Nacht. Und gleich am nächsten frühen Morgen, noch vor der Schule, ging es weiter. Sehr angenehm war dann die Zeit, als die jungen Leute, die zur Schule gehen mussten, dann auch in der Schule waren. Und man so ein bisschen zur Ruhe kommen konnte oder eben seine eigenen Termine dann hatte. Es war schön. Es war so eine Gemeinschaft, so ein Wir-Gefühl, so ein Miteinander, ein sich gegenseitig sehen, wertschätzen, helfen, zuhören, fragen. Es tat richtig gut. So stellt man sich Gemeinde vor. Außer wenn es dann abends ein bisschen später wird und man redet und redet und redet. Und auch wenn wir nur 14 Leute jetzt waren, wir haben das auch schon mal mit 20 gemacht, da kommt auch das CCI-Geschirr so an seine Grenzen, weil man hat ja keine Lust, jedes Mal zu spülen. Mit 14 Leuten kriegt man das ganz gut hin, so einen Tag mit nur einmal spülen. Das macht auch für die Spülmaschine Sinn, dass die nicht den ganzen Tag durchlaufen muss. Und das geht. Nun, wenn man jetzt aber abends nicht gemeinsam Abendbrot isst und alle so kleckerweise reinkommen, dann hat man halt nicht einmal schmutziges Geschirr und spült das dann gemeinsam einmal ab, sondern der Erste denkt sich, na, für einen Teller lohnt sich das nicht, stellt ihn dahin. Der Zweite denkt sich, na, für zwei Teller lohnt sich auch nicht. Und der Sechste denkt sich dann irgendwann, man könnte, aber warum soll ich jetzt für all die anderen, die ihr Geschirr nur hier hingestellt haben, abspülen? Naja, und so verlief der Abend dann so, dass alle irgendwann gegessen haben und alle miteinander redeten und wir haben unseren Tagesabschluss gemacht, danach redeten wir weiter und es wurde spät und später und um 12:30 habe ich mir dann gedacht, jetzt so langsam, morgen früh hast du wieder Frühstücksdienst, dann geh jetzt mal ins Bett, weil um 6 Uhr musst du Brötchen holen. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und bin dann auch an der Küche vorbeigelaufen und dachte, machst du das jetzt oder morgen früh um 6, wenn du aufstehst und dann das Frühstück. Also so kann keiner essen, das ist furchtbar. Aber es ist auch so spät und jetzt noch damit loslegen, ich habe mich hingelegt und ich habe auf ein Wunder gehofft. Und in diesem Haus passieren Wunder. Als ich um 6 Uhr aufgestanden bin, bin ich zum Bäcker gegangen, kam mit dem Brötchen wieder und kam in eine blitzblank geputzte Küche. Irgendjemand hat nachts nach 12:30 angefangen, diese Küche sauber zu machen und hat alles weggeräumt, aufgeräumt, nochmal drüber gewischt und es war sauber, es war richtig schön, es war ein toller neuer Tag, den man gemeinsam starten konnte. So eine Gemeinschaft, die wünscht man sich doch als Gemeinde, wo man abends um 12:30 ins Bett gehen kann und am nächsten Morgen ist der Dreck einfach weg. Es war super schön. So ähnlich wird die Urgemeinde in der Apostelgeschichte beschrieben. Die erste Gemeinde, die christlich geschimpft wurde, nachdem Jesus gestorben, auferstanden war, ist er in den Himmel gefahren, hat den Geist Gottes bei seinen Freunden, bei seinen Jüngern gelassen. Und aus diesen 12, oder zwischenzeitlich waren es nur 11, aus denen wurde dann die erste Gemeinschaft in Jerusalem. Und über sie steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 2, Abvers 42 folgendes. Was das Leben dieser Christen prägte, waren die Lehre in der Apostel, die sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete Gott weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. So muss Gemeinde doch sein. Eine geputzte Küche ist dann nur ein billiger Abklatsch, aber tut auch sehr gut. Was sie hier erleben durften, im ersten Jahrhundert in Jerusalem, das war eine Gemeinschaft, die richtig dick zusammenstand, die sich in sich versorgte, wo der eine den anderen sah, der eine dem anderen half und an jeden gedacht war. Eine unglaublich gute, nachahmungswürdige Gemeinschaft. Denn was finden wir in dieser Beschreibung? Da finden wir das Teilen in den Häusern. Also da wurden die Häuser geöffnet und man teilte das Leben miteinander, den Alltag. Man teilte die Zeit. Man teilte das Essen. Man war einfach miteinander unterwegs. Man traf sich zum Abendmahl, um das Essen auch immer wieder daran zu knüpfen, dass Jesus das auch gehabt hat, auch diese Gemeinschaft hatte. Und diese Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Essen auch zum Zeichen genommen hat, um daran zu erinnern, ich habe alles getan, um mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich sterbe am Kreuz für euch, damit wir Gemeinschaft haben können, damit alles das, was zwischen uns steht, zwischen dem Menschen und Gott, dass das im Tod bleibt und danach nur wundervolles Leben übrig ist. Und sie teilten das Gebet miteinander, füreinander. Sie hatten einfach Zeiten, in denen sie mit Gott geredet haben. Und sie waren versorgt durch die Gemeinschaft. Finanziell, das sticht dir irgendwie so am meisten ins Auge, dass Leute ihre Gegenstände, ihre Häuser, ihre Grundstücke entäußerten und das einbrachten in so ein, ich weiß nicht, ob das ein Kollektivportemonnaie war, aus dem dann jeder das kaufen konnte, was er brauchte, oder ob man über das gesprochen hat, ich bräuchte, aber ich habe gerade nicht und kein Problem, ich habe da noch so einen Acker, den verkaufe ich und dann kann ich dir das kaufen. Es muss irgendwie genial gewesen sein, dass jeder an jeden dachte. Und da ist nicht von einem schlechten Gewissen die Rede. Jetzt hat er aber seinen Acker verkauft, damit ich mir hier meine sonst was kaufen konnte. Und jetzt muss ich aber irgendwie wieder zurück. Nein, es war ein wirkliches Miteinander, ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und sie brachten ihre Gaben ein. Durch die Apostel, steht hier, sind viele Zeichen und Wunder geschehen. Andere haben gelehrt. Wieder andere haben eben ihre Häuser aufgemacht. Andere waren beschenkt von Gott eben durch finanzielle Möglichkeiten. Wieder andere haben gebetet. Man brachte seine Gaben ein. Es passierten Heilung, Lehre, gegenseitige Liebe. Man wurde wahrgenommen. Und das prägte die ganze Stadt. Ganz Jerusalem war von dieser Gruppe von Christen geprägt, weil irgendwie war da war was Besonderes. Wahrscheinlich auch, wenn die Leute arbeiten gingen, und aus so einer tollen Gemeinschaft kam, dann kommt man ja auch nicht zum Arbeitsplatz und motzt rum und wie doof alles ist. Und um 16 Uhr, wenn man Feierabend hat, dann ist man wieder ganz fromm und fröhlich. Und das prägt so eine Gemeinschaft, so ein Leben miteinander, das prägt das ganze Leben, die ganze Stadt. Die Gemeinschaft versorgte sich gegenseitig und die Gemeinschaft versorgte sich gegenseitig. Also es waren welche, die wurden versorgt und es waren andere, die haben die Gemeinschaft versorgt. Für jeden war irgendwie ein Platz, wie er sich einbringen konnte, wie er das, was er hatte, geben konnte, abgeben konnte. Er konnte seine Zeit, sein Geld, was auch immer er bekommen hat, konnte er investieren. Und so erlebten sie eine Versorgung durch die Gemeinschaft und in der Gemeinschaft, in der sie lebten. Wenn wir uns in der Predigtreihe vertrauensvoll verwalten, über Haushalterschaft Gedanken machen im Moment, dann scheint Gemeinschaft da auch so ein Schlüsselbegriff zu sein. Das Verwalten, Versorgen, versorgt sein, Vertrauen, dass man versorgt ist, all das scheint in Gemeinschaft zumindest möglich. Die Gemeinschaft zu versorgen und von der Gemeinschaft versorgt zu sein, so eine Gemeinschaft von Haushaltern zu haben, was für ein schönes Bild, was für ein Ziel. Eine Gemeinschaft von Haushaltern, die schaut, was gebraucht wird. Die schaut, was lässt sich wo am besten einsetzen? Wer lässt sich wo am besten einsetzen? Wer kann sich wo am besten einbringen? So wird dieses Traumbild von Gemeinde in Apostelgeschichte 2 gezeichnet. Gemeinschaft. Warum immer und überall Gemeinschaft? Ich glaube, weil Gott Gemeinschaft ist. Gott ist Gemeinschaft in sich. Dieses Trinitatsdingen, diese Trinität, die wir nicht so ganz verstehen können, versuchen zu beschreiben in der Perichorese. Das ist so ein schöner Begriff, der beschreibt, dass da drei verschiedene Personen sind, die miteinander tanzen, ineinander verwoben sind, aber dabei nicht einen Einheitsbrei ergeben. Also sie sind vollständig miteinander verbunden, ohne wirklich eins zu sein. Sie sind doch zu dritt. Kann man wunderbar bei Karl Barth oder Jürgen Moltmann nachlesen. Ich würde Jürgen Moltmann empfehlen, der liest sich ein bisschen angenehmer. Es ist spannend, Gott als Gemeinschaft so zu erleben, erklärt zu bekommen und doch nicht zu verstehen, das ist nur etwas, was man erleben kann. Was Gott erlebt, was er lebt. Er lebt in sich Gemeinschaft und er liebt Gemeinschaft. Deswegen schafft er Gemeinschaft. Gleich ganz am Anfang schafft er Adam und Eva, weil es nicht gut war, dass der Mensch allein ist. Also schafft er Gemeinschaft. Er beruft Abraham zu einer unglaublichen Geschichte und sagt ihm aber gleich, nicht du alleine, ich mache aus dir ein ganzes Volk. Eine ganze riesengroße Gemeinschaft. Weil das ist ein Auftrag nicht für einen alleine. Als dieses Volk irgendwann einen König haben wollte, war Gott ein bisschen eingeschnappt. Er sagte, wir haben doch eigentlich Gemeinschaft miteinander. Wir können die Dinge gemeinsam klären. Ihr braucht nicht den einen, der euch sagt, wo es lang geht. Ihr habt euch und ihr habt mich und gemeinsam. Aber sie wollten unbedingt einen König. Und damit ist viel, viel Schlechtes entstanden. Jesus wählte mehrere Jünger aus. Für ihn war klar, dass er nur eine bestimmte Zeit auf dieser Erde sein würde. Und er hat nicht einen Nachfolger bestimmt, sondern er hat ein Team von Jüngern, eine Gemeinschaft gegründet. 12 Jungs, die ihm hinterhergelaufen sind, die von ihm gelernt haben, die sich als so eine gut und richtig eingesetzte Gemeinschaft erlebt haben. Als Judas durch Selbstmord ausgeschieden ist, haben sie gedacht, wir sind nur noch 11, wir müssen einen nachbestimmen. Und da haben sie einen 12. nachbestimmt, weil das war Gott doch wichtig, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und bestimmt auch, dass wir 12 sind. Die 12 haben wir jetzt nicht mehr, aber immer noch ist Gemeinde und Gemeinschaft ist unglaublich wichtig, weil Gott sie geschaffen hat. Weil auch der Heilige Geist, als er eben in Fülle auf diese Erde kam, das zu Pfingsten, das nennt man die Geburtsstunde der Gemeinde. Gott schafft ständig Gemeinschaft, er liebt Gemeinschaft und er segnet Gemeinschaft. Das kann man ganz einfach hier in Apostelgeschichte 2 in dieser Gemeinde nachlesen, wie es da war. Sie war gesegnet. Es kamen ständig Menschen hinzu. Alle, die dort waren, waren versorgt, waren zufrieden. Sie waren gesegnet in dieser Gemeinschaft, die Gott gesegnet hat. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet von Jesus, in dem er die Gemeinschaft, die Einheit der Christen besonders segnet und sagt, Gott, mach sie alle eins. Dass sie eins werden, wie du und ich, wie Vater und Sohn und Heiliger Geist, wie wir eins sind. So sollen auch meine Nachfolger, meine Jünger eins sein. Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Und Gott legt einen besonderen Segen darauf, dass dadurch die Welt erkennt, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Dass alle miteinander versorgt sind, durcheinander. Diese Gemeinschaft in der Apostelgeschichte in Jerusalem, die hat so einen Eindruck hinterlassen, dass sie etliche Jahre später, als Lukas die Geschichte der ersten Christen aufgeschrieben hat, eben dem Ganzen ein eigenes Kapitel gewidmet hat und gesagt hat, lieber Theophilus, für den er diesen Bericht geschrieben hat, die Apostelgeschichte, dass damals diese Geschichte in Jerusalem, diese Gemeinschaft, die war der Wahnsinn. So muss Gemeinde eigentlich sein. So achten Menschen aufeinander, wenn sie in der Gemeinschaft von Jesus sind. Dort sind sie alle versorgt, versorgt. Die Sorgen verschwinden. Dort ist man wirklich frei. In einer solchen Gemeinschaft, da darf man, kann man, da muss man damit rechnen, dass man nicht alleine unterwegs ist und aller Mangel, den der eine hat, den kann der andere irgendwie stillen. Den zeitlichen Mangel, den materiellen Mangel. Ich habe eine Idee, aber ich kann es nicht umsetzen, aber vielleicht jemand anders. Ich habe hier diesen großen Arbeitsbereich und ich bin nur alleine. In einer großen Gemeinschaft ist das nicht so. Da bist du nicht allein, da findet sich jemand, der mit anpackt. Da kann man gemeinsam große Dinge bewegen. Diese Versorgung, so als ganz simples Beispiel, als wir unseren dritten Sohn bekommen haben, waren wir eigentlich schon durch mit Kindern kriegen und wir hatten schon alles abgegeben. Alle Kinderkleider, alle Kinderbetten und dann hatten wir 3 Kinderbetten. Wir haben das Schönste behalten. Und wir haben ganz viel Kinderkleidung wieder bekommen. Ein paar Sachen auch für Mädchen, gut, aber wir haben in all den Klamotten, die wir bekommen hatten, hatten wir viel mehr als genug, um unseren lieben Sohn Emil jeden Tag schick einzukleiden. Wir konnten davon ganz viel wieder weiter verschenken. Gemeinschaft, die versorgt. Eine Gemeinschaft, in der man versorgt ist. Das Wunder, dass der eine braucht, das fällt dem anderen in den Schoß. Aber in so einer Gemeinschaft entsteht dadurch kein Neid. Man denkt sich nicht, ja, warum hat der jetzt so viel Kinderkleidung, wo der doch gar keine Kinder mehr hat? Und ich habe jetzt meinen kleinen Sohn und habe... Nee, da kriegt man die Dinge. Und man kann sie danach weiter verschenken. Ich darf darauf vertrauen, dass ich durch andere versorgt bin. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Denn man muss tatsächlich vertrauen, dass man versorgt ist. Das ist schon schwierig genug, oder? Also darauf zu vertrauen, dass mein Mangel durch einen anderen Menschen ausgefüllt ist. Da Verantwortung ein Stück weit abzugeben. Da zu sagen, naja, ich habe diesen Mangel und ich kämpfe jetzt nicht alleine irgendwie dafür, damit ich jetzt bloß diesen Mangel auch ausfüllen kann, sondern ich vertraue darauf, dass irgendjemand anders das aufs Herz gelegt bekommt, dass er meinen Mangel ausfüllt. Kann schon schwierig sein. Noch schwieriger ist es vielleicht, den Mangel bei anderen Leuten zu sehen und zu sagen, oh, es ist, glaube ich, mein Auftrag, diesen Mangel zu stillen. Um bei der Kinderkleidung zu bleiben, die Kinderkleidung abzugeben. Das ist vergleichsweise einfach, weil die Kinder wachsen und irgendwann passt nicht mehr, man braucht sie einfach nicht mehr. Man ist froh, wenn sie irgendjemand anders nimmt. Aber es gibt ja auch Dinge, die hat man vielleicht auch gern und die möchte man, muss man, sollte man einsetzen für andere. Etwas aus der Hand geben. Die Verantwortung aus der Hand geben, sich abhängig machen von anderen und etwas aus der Hand geben, was man vielleicht gerne auch irgendwann nochmal selber gebrauchen könnte. Herausfordernd ist das Ganze auch, weil man als Teil dieser Gemeinschaft mit an der Versorgung der anderen eben teilhat. Also es passiert eben in beide Richtungen. Ich habe etwas, das jemand anderes braucht, oder ich kann etwas, was jemand anderes braucht. Ich setze mich für den anderen ein, obwohl ich vielleicht selber gerade keinen Nutzen davon habe. Obwohl ich selber vielleicht viel lieber was ganz anderes machen möchte. Aber der Mangel ist nun mal da und ich könnte und vielleicht sollte ich. Und dann muss man auch mal Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen. Was hat Gott dir geschenkt, das vielleicht jemand anderes braucht? Welche Zeit hast du, die du vielleicht investieren könntest für jemand anderen? Welche Aufgaben hättest du, die du selber gerne abgeben könntest? Und die jemand anders total gerne übernehmen würde. Und du weißt das nur nicht, weil du noch nicht darüber gesprochen hast, weil du dir noch gar keine Gedanken darüber gemacht hast, was du eigentlich alles machst und was du alles tun müsstest. Was du alles tun könntest. Was hat Gott dir geschenkt, was jemand anderes braucht? Das ist ein Anspruch, den eine Gemeinschaft an dich stellt. Den Anspruch, sich versorgen zu lassen, es anzunehmen, dass jemand anderes etwas für dich hat, was du gebrauchen kannst und für dich selber deine Güter für die Versorgung der anderen einzugeben. Aber steckt eben auch ein Zuspruch drin. Du wirst versorgt. Du darfst das annehmen, was andere haben. Aber du hast auch etwas, was andere brauchen. Du kannst dich sinnvoll einsetzen. Du kannst das, was du hast, sinnvoll abgeben. Nimm dich aus der Gemeinschaft nicht raus. Komm ins Gespräch über Dinge, die du hast, die du brauchst, die du kannst, die du möchtest. Und sei ein Teil der Gemeinschaft. Werde gebraucht, weil du wirst wirklich gebraucht. Du darfst dich einbringen hier im CCD, in dieser Gemeinschaft. Gottes Reich, die Gemeinschaft der Christen ist noch viel, viel größer als nur dieser kleine, tolle Haufen. Vielleicht gibt es andere Orte, an denen du dich einbringen kannst. Aber du hast einen Platz, wo deine Güter, deine Gaben, deine Fähigkeiten, wo die gebraucht werden, wo die einen Unterschied machen. Du darfst dich einbringen ins Reich Gottes. Du darfst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann macht Gott in Matthäus 6, Vers 33 die Zusage, dass er sich um alles andere kümmern wird. Er hat schon irgendjemand anderen in seiner großen Gemeinschaft, dem er schon etwas geschenkt hat, was du dann brauchen könntest. Die Zeit, die dir dann fehlt. Das Geld, was dir dann fehlt. Irgendetwas, was du abgibst, was du dann aber doch irgendwann wieder brauchst. Gott hat das im Blick. Jetzt musst du es nur ausprobieren. Das ist ein Vertrauensschritt. Vertrauensvoll verwalten heißt die Predigtreihe. Das heißt, du musst mal was abgeben, um Platz zu machen, dass jemand anders dir was schenken kann. Probier das aus, bring dich irgendwo ein. Ich mache jetzt mal eine kleine Fußnote, verzeiht mir die. Wir haben noch Platz in einem Putzteam, man kann im Beamerdienst noch mitmachen, im Kindergottesdienst werden ständig Mitarbeiter gebraucht. Die Gemeinde will finanziell unterstützt sein, aber es gibt so viel mehr als diese offensichtlichen Lücken, die es auch gibt. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Wo nagt er an dir? Wo könntest du dich einbringen? Da tu etwas. Gott legt dir etwas aufs Herz. Vielleicht musst du dann nur mal nachfragen, Gott, was ist denn das? Ich höre dich so schlecht. Vielleicht musst du zur Ruhe kommen und mal alles durchgehen, was du hast und was du kannst. Einfach so als Liste. Und bei manchen Punkten macht es so pling und Gott sagt so, das ist so eine Sache, die könntest du dir hier und da mal einbringen. Wir haben im Ältestenkreis viel über diese Hafenstadt nachgedacht, darüber, wie wir eine Identität für diese Gemeinde mal verbildlichen könnten, wie wir ticken. Und da ist eine Hafenstadt einfach ein schönes Bild, wo auch dieser Aspekt so mit rauskommt, weil in einer Hafenstadt gibt es so viele verschiedene Aufgaben und die haben manchmal gar nicht so direkt was miteinander zu tun. Und trotzdem ist es so, dass wenn irgendein Aufgabenbereich wegfällt, zum Beispiel wenn keiner die Schiffe entlädt, dann macht eine Hafenstadt keinen Sinn. Wenn niemand die Schiffe belädt, dann macht eine Hafenstadt auch wieder keinen Sinn. Wenn dann niemand ist, der die Stadtkneipe betreut, dann ist es auch keine echte Hafenstadt. Wenn man sich da nicht so richtig wohlfühlen kann. Es gibt so unglaublich viele Aufgabenbereiche in so einer Stadt, die Identität ausmachen. Genauso wie in unserer Gemeinde. Es gibt so viele Bereiche, wo man sich in ganz Kleinem einbringen kann, wo man große Aufgaben übernehmen kann, wo man Teil einer Gemeinschaft sein kann, mit Geben und Nehmen. Das passt einfach so schön zu diesem Bild. Das passt so schön auch in dieses Bild, was von der Urgemeinde in Jerusalem gemalt wird. Es gibt eine Gemeinschaft, in der ist man versorgt. Durch den anderen, durch Gott, durch all das, was er jedem Einzelnen schenkt, was er dir schenkt, was er uns gemeinsam schenkt. Probier das aus und mach diese ganz wundervolle Erfahrung, dass man nachts um 12:30 ins Bett gehen kann und am nächsten Morgen ist die Küche geputzt. Das funktioniert, man muss es nur ausprobieren. Und Gott, dafür danke ich dir, dass wir diese Erfahrung machen können, dass die erste Gemeinde in ihren ersten Tagen diese Erfahrung gemacht hat, dass du versorgst, dass du beschenkst und dass nicht immer dem gibst, der es am offensichtlichsten braucht, sondern jemandem gibst, damit er es weitergeben kann. Damit Gemeinschaft ein Geben und Nehmen ist, ein vertrauensvolles Miteinander. Ich danke dir dafür, dass diese Wunder wirklich geschehen, dass Versorgung in Gemeinde wirklich passiert. Ich danke dir für den Segen, den du uns in den letzten Wochen und Monaten auch finanziell in dieser Gemeinde geschenkt hast. Ich danke dir für so viele Mitarbeiter, die an so vielen Dingen mitmachen, sich einbringen, ihre Zeit investieren. Ich danke dir für all die Vorbereitung, die allein in so einem Gottesdienst liegt. Danke, dass du Woche für Woche Menschen ansprichst, motivierst, ihnen die Kraft, die Zeit, die Mittel gibst, um sich überall dort einzubringen, wo Gemeindeleben passiert. Und danke, dass du für das viele mehr, was du uns noch geben möchtest, in das uns noch hineinführen möchtest, dass du da die Ressourcen hast, dass du uns beschenken möchtest, dass du uns all die Zeit, all das Geld, all die Kraft, all die Mittel geben möchtest, um weiter Gemeinde zu bauen, um dazu fähig zu sein, wenn das passiert, dass du täglich Leute hinzutust. Danke Gott, dass du uns versorgst und dass wir uns vertrauensvoll von dir versorgen lassen dürfen in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft, die du schenkst. Amen. Ich darf euch segnen im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er, der Gemeinschaft ist, der hat einen Platz für dich in seiner Gemeinschaft, in dieser Welt. Und er versorgt dich mit allem, was du brauchst, um dich einbringen zu können. Heute und in Zukunft. Amen. Habt einen schönen Sonntag.